Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Die didaktisch aufbereitete Online-Weiterbildung, die auch als Nachschlagewerk dient, ist in 4 Versionen verfügbar. Für Kapitalgesellschaften, Familienunternehmen, Finanzinstitute oder für Unternehmen der öffentlichen Hand. Prägnante Lernvideos gewährleisten einen Überblick über alle relevanten Regularien und ermöglichen eine effiziente Qualifizierung und Wissensvermittlung im Selbststudium. Rund um die Uhr.
17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zu unserem 35. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie wie immer als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird. Unser Schwerpunktthema lautet heute: Aufsichtsgremien dürfen keine Komfortzonen sein, Besetzung und Arbeit mit Aufsichtsräten. Heute mit unserem Gast, Frau Constanze Buchheim. Herzlich willkommen, Frau Buchheim. Wie geht es Ihnen heute an diesem Fußball-Trauertag?
Also mir geht's hervorragend, weil ich ab morgen im Urlaub sein werde. Es könnte also gar nicht besser sein.
Also das ist ja wunderbar. Dann versuchen wir heute schon die Sommerurlaubsstimmung aufkommen zu lassen. Frau Buchheim ist Unternehmerin der ersten Stunde in Deutschlands Digitalwirtschaft und anerkannte Vordenkerin für Future Leadership. Bereits 2009 gründete sie mit iPotentials die heute führende Executive Search Boutique in der Dachregion. Sie begann ihre Karriere 2006 nach dem BWL-Studium in Leipzig als Executive Assistant bei Spreadshirt, baute dort den HR-Bereich auf und begleitete ihn in den Jahren danach und begleitete mit Spreadsheet danach den Aufbau und die Skalierung zahlreicher bekannter Startups. Sie ist anerkannte Expertin für Führung und Recruiting und prägt seither die Führungs- und Organisationsstrukturen von Unternehmen, die zu den Leuchttürmen des Wirtschaftsstandortes und der Innovationslandschaft Deutschland zählen. Ihre Expertise stellt sie als Autorin, Business Angel, Referentin und als Beraterin für die deutsche Politik zur Verfügung. Neben ihrer Arbeit bei ePotentials berät Frau Buchheim heute unter anderem die Bundesregierung als Mitglied der Monopolkommission und ist gleichzeitig auch noch Aufsichtsrätin bei Wallside GmbH und an der Hochschule Leipzig ist sie auch noch tätig. Bereits 2015 wurde sie vom Manager Magazin und der Boston Consulting Group zu den 50 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft gezählt. Im letzten Jahr, also 2022, platzierte das Handelsblatt sie im Ranking der 50 einflussreichsten Unternehmerinnen Deutschlands. Frau Buchheim, im September 2009 haben Sie sich nach nur 3 Jahren Berufserfahrung, also direkt nach dem Studium, selbstständig gemacht mit ePotentials oder wahrscheinlich sagen Sie iPotentials. Liebe Frau Buchheim, können Sie sich noch daran erinnern, an die damaligen Beweggründe, warum Sie dieses getan haben? Und vor allen Dingen, was macht iPotentials heute?
Ja, kann ich mich sehr gut dran erinnern. Sie hatten es ja gerade schon erwähnt, ich war personalverantwortlich in einem sehr schnell wachsenden Startup und sehr eng verbunden mit der damals entstehenden Gründerszene und habe da gesehen, dass die Gründer und Gründerinnen alle das gleiche Problem hatten wie wir bei Spreadshirt, nämlich, dass uns kaum jemand helfen konnte, relevante Positionen zu besetzen, weil alle verfügbaren Headhunter zu dem Zeitpunkt nicht die Digitalexpertise hatten, also die Digitalfunktionen verstanden haben, und auch nicht die Strukturdynamiken in einem sehr schnell wachsenden Startup und das auch vor allem nicht kulturell übertragen konnten. Ja, das heißt, was eben diese besondere Unternehmensphase auch bedeutet für die Haltung und Eigenschaften der Mitarbeitenden. Und ich habe eben die Startup-Szene dann im Entstehen begleitet, habe gesehen, alle haben das gleiche Problem. Und es war dann, wie man so schön immer sagt, ein Window of Opportunity, das ich nicht vorbeiziehen lassen konnte, weil mich das Thema sehr bewegt hat, weil ich gesehen habe, dass Führung der große Hebel im Erfolg und der Zukunftsfähigkeit von Organisationen ist. Und ich auch gesehen habe, alle haben in der gleichen Phase immer die gleichen Probleme. Ja. Und dann dachte ich so, da reichen die 3 Jahre Berufserfahrung aus. War auch so. Heute ist es so, dass wir mittlerweile, also sind wir mit der Startup-Szene gewachsen, sind dann sehr schnell in die spätphasigen Unternehmen, als sie dann nach Berlin kamen und sich mit dem Themenfeld Innovation auseinandergesetzt haben, sehr schnell empfohlen wurden und besetzen heute ausschließlich die C-Level-Positionen und die Board-Rollen bei sowohl Scale-Ups als auch Mittelständlern, Familienunternehmen, bis hin zum DAX-Unternehmen, immer dann, wenn es darum geht, ich verkürze mal, C-Level mit Innovationscharakter zu finden, also eine Person zu finden, die eine Organisation in die Zukunft tragen kann und so gestalten kann, dass sie wertvoll für Mitarbeitende, Kundinnen und die Gesellschaft ist. Also eigentlich die Umsetzung von Good Governance.
Wie groß ist Ihr Unternehmen heute?
Wir sind knapp 30 Mitarbeitende über Deutschland verteilt mit einem Schwerpunkt hier in Berlin. Schön. Also für eine Boutique schon relativ groß.
Ja. 2013 wurden Sie bereits für 2 Jahre als Beiratsmitglied in die sogenannte junge digitale Wirtschaft beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie berufen. Und wie gesagt, im letzten Jahr, im Oktober, zum Mitglied der Monopolkommission. Und ich musste extra nochmal nachlesen, was macht eigentlich die Monopolkommission? Die Monopolkommission besteht aus 5 Mitgliedern, die über besondere volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, sozialpolitische, technologische oder wirtschaftsrechtliche Kenntnisse und Erfahrungen verfügen müssen. Also das ist schon ein Ritterschlag, bei allem Respekt, meine Hochachtung, Frau Buchheim. Aber trotzdem würde ich mal genau wissen, wissen Sie, warum die deutsche Bundesregierung Sie berufen hat? Das heißt, was schätzt unsere deutsche Bundesregierung so besonders an Ihnen, dass Sie zu einer der Beraterinnen für die deutsche Politik geworden sind in der Monopolkommission?
Ja, ich glaube, es ist eine glückliche Kombination von Themen, die in der Diskussion gebraucht werden. Ja, also zum einen ist es so, dass das Themenfeld Digitalisierung natürlich extrem relevant wird für Wettbewerbsthematiken, ja, und die Bewertung von Unternehmenskonzentration auch am Standort Deutschland. Und da brauchte es jemanden, der nicht in einem Geschäftsmodell versiert ist, sondern eben den Überblick über viele Geschäftsmodelle hat, in Kombination, und das war eben auch etwas, was in die Kommission hinzugeholt werden sollte, mit eigener unternehmerischer Erfahrung. Also eben wirklich die Perspektive auch von Unternehmertum, von UnternehmerInnen zu vertreten und das in Kombination mit dem Wissen über, Talentmärkte, Arbeitsmärkte, die ja auch zum beschränkten Faktor werden, in Kombination mit Führungswissen, denn das ist ja mein Steckenpferd. Das war die Kombination, die den Ausschlag gegeben hat, weil ja eben auch Führungswissen oder wie soll ich sagen, verantwortungsvolle Governance bei Monopolisten ein Stretch ist, würde ich sagen. Und deswegen ist die Bewertung dieser Komponenten eine, die mit einfließen muss. Und ich persönlich, wenn man mir auf LinkedIn folgt, sieht man das auch, ich beschäftige mich sehr mit dem verantwortungsvollen Umgang mit Macht und setze mich da sehr stark auseinander. Und das hat natürlich dann unglaublich gut gepasst.
Wie müssen wir uns das konkret vorstellen? Was sind so die konkreten Aufgaben? Sie fahren da also hin, Sie treffen sich, Sie reden miteinander. Gibt es dann ein Papier? Machen Sie eine To-Do-Liste für den Herrn Scholz oder für den Wirtschaftsminister?
Es sind ganz unterschiedliche Aufgaben. Also wir treffen uns einmal monatlich, einen Tag lang in Bonn. In Bonn ist eine Geschäftsstelle mit knapp 20 Mitarbeitenden. Das sind Wettbewerbsökonomen, Wettbewerbsjuristen. Und bei diesen Sitzungen werden die Gutachten vorbereitet, zu denen die Monopolkommission eben auch gesetzlich sich verpflichtet hat, die erstellt werden müssen. Und in den geraden Jahren, also im vergangenen Jahr, ist das Hauptgutachten der Monopolkommission erschienen. Da werden dann Aussagen zur Unternehmenskonzentration in Deutschland unter anderem gegeben. Und in ungeraden Jahren, also in diesem Jahr, da werden die Sondergutachten erstellt. Und diese Sondergutachten werden in den Monopolmärkten, also in den Staatsmonopolmärkten erstellt. Das heißt Bahn, Energie, Telekommunikation und Post. Und diese Gutachten werden dann, also zu den Sitzungen treffen wir uns jetzt mit den Geschäftsstellenteams zusammen und besprechen dann eben auch, welche Inhalte werden die Gutachten haben. Wir gehen durch die Inhalte durch. Das heißt, das ist auch jede Menge Leseaufwand im Vorfeld, im Nachgang, um diese Gutachten zu erstellen. Und wenn die dann fertig sind, werden die übergeben. Das letzte war jetzt das Bahngutachten, das am 4. Juli ans Verkehrsministerium übergeben worden ist.
Das hört sich nach einem Haufen Arbeit an. Monatlich einen Tag, Vorbereitung, Nachbereitung. So viel schaffen manche Aufsichtsräte nicht in großen kapitalmarktorientierten Unternehmen. Aber lassen Sie uns zu Ihrem Steckenpferd kommen, was ja wahrscheinlich mehr als nur das Steckenpferd ist, zum Thema Führung. Und wir sind ja zu diesem Thema Führung und Komfortzone gekommen, unter anderem aufgrund Ihrer zahlreichen Publikationen zu diesem Thema und auch nicht zuletzt wegen Ihrem Artikel im Handelsblatt vor wenigen Wochen mit ähnlichem Titel. Wir wollen jetzt noch nicht über den Inhalt reden, das machen wir in wenigen Minuten. Aber was mich interessieren würde an der Stelle, nachdem Ihr Beitrag im Handelsblatt veröffentlicht worden ist, gab es einen ernsthaften Widerspruch zu diesem Artikel im Handelsblatt oder gab es nur Klaköre, die gesagt haben, genau so ist es?
Ja, letzteres. Und also es war unglaublich viel Zustimmung, unglaublich viel Bewegung auch auf LinkedIn, wo ich es dann nochmal formuliert habe. Also das Themenfeld bewegt wirklich eine große Gruppe an Menschen. Das habe ich da gemerkt. Es kam sehr viel Zuspruch, der öffentliche Zuspruch nicht von den Aufsichtsratsmitgliedern, der inoffizielle, also die Zuschriften, die ich erhalten habe, dann von den Aufsichtsräten. Also ja, sehr viel Unterstützung. Das, was an einer einzigen Stelle rauskam, und was ich dann selbst auch gemerkt habe in der Bearbeitung der Kommentare und Antworten, ist, dass wir oder dass ich viel stärker noch unterscheiden muss, über welche Art Aufsichtsrat rede ich, ja, weil da eben doch enorme Unterschiede absolut, letztendlich ja, bestehen. Und da hätte ich sauberer sein können. Da war ich aber meistens wie immer fast meine größte Kritikerin. Also enorm viel Zuspruch. Ja, insbesondere auf den Punkt, dass wir eben diese Rollenveränderungen gestalten müssen, die ich da angesprochen habe. Aber da kommen wir ja vielleicht gerade noch.
Da kommen wir gleich dazu. Also ich kann unseren Zuschauern und Zuhörerinnen nur empfehlen, wenn Sie den Artikel noch nicht gelesen haben, lesen Sie ihn spätestens nach unserem Gespräch. Das ist wahrscheinlich auch eine gute Summary von dem, was wir besprechen. Aber ich möchte an der Stelle auch wieder unsere Aktion mit unseren Zuschauern und Zuhörern machen. Für alle, die schon öfters bei uns waren. Ich stelle Ihnen jetzt eine Frage, wie immer, die Sie bitte im Chat in der Kommentarspalte beantworten. Und zwar möglichst nur mit einem Schlagwort. Und wenn ich dann sage, Send-Knopf drücken, dann drücken Sie auf Senden und dann sehen wir alle mit dem linken Auge, wie Ihre Antwort ist. Diesmal ist es etwas komplizierter wie sonst, weil ich hätte gern Ihre Definition von Führung gelesen, aber in absoluter Kurzform. Ich sage ja immer, Führung ist Kunst. Also demzufolge, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, was sagen Sie? Was ist für Sie Führung? Bitte nur ein Wort in dem Chat und in der Kommentarspalte, so nach dem Motto, Führung ist bla bla bla. Also bitte nur ein Wort antworten im Sinne von Führung ist. 3, 2, 1 und Sendeknopf. Frau Buchheim, Sie haben auch eine kurze Antwort, und zwar auch eine sehr, sehr kurze Antwort. So bin ich eigentlich auf die Frage gekommen. Und zwar, Führung ist für Sie 1 und 1 gleich 3. Zumindest habe ich es so gelesen in Ihrem Essay-Sammelband Ich, wir alle von dem Herausgeber Martin Permantier, 2021 erschienen mit dem Titel Die Führungsformel der Zukunft lautet 1 und 1 gleich 3. Demzufolge die Frage, Sie dürfen mehr als nur ein Wort sagen, Frau Buchheim. Wie definieren Sie persönlich Führung?
Da bin ich froh, dass ich mehr als ein Wort verwenden darf. Ja, also 1 und 1 ist 3 ist für mich wirklich die Führungsformel, also die Art und Weise, in der wir führen können und wollen in Zukunft. Führung selbst ist für mich die verantwortungsvolle Gestaltung von Systemen im Interesse des Wirs. Also Verantwortung übernehmen, gestalten und das in einem, also wie soll ich sagen, also nicht den eigenen Interessen folgen, sondern durchaus Interessen der Organisation, wenn nicht sogar gesellschaftlichen Interessen folgen.
Ja, das geht in die Richtung von dem Begriff dienende Führung, was ja auch den Schwerpunkt da legt von weg von dem Ich hin zu dem Wir. Ich habe bei Ihnen noch einen anderen Begriff gelesen, der mich auch sehr interessierte oder sehr aufmerksam gemacht hat, und zwar reife Führung. Was ist denn reife Führung? Und dann mit der Ergänzungsfrage, ist reife Führung auch möglich mit jüngeren Führungskräften oder jüngeren Aufsichtsgremienmitgliedern?
Schöne Frage. Also reife Führung ist für mich verbunden mit der Fähigkeit, von den eigenen Bedürfnissen abstrahieren zu können und auf der Basis überhaupt erstmal Entscheidungen treffen zu können, die Verantwortung für die Organisation und die Gesellschaft übernehmen. Das funktioniert immer nur dann, wenn man exzellent als Führungspersönlichkeit sich selbst, wie soll ich sagen, erforscht, ja, erforschen möchte. Das heißt, wenn man in die Selbsterkenntnis geht, in die Selbstwahrnehmung geht, in die Reflexion geht und darauf basierend eben auch versteht, was sind Trigger? Ja, was sind, also wann kommen bei mir eigentlich Emotionen? Und wann sind die so stark, dass sie mich eigentlich wegleiten von Rationalität, von rationalen Entscheidungen? Und wo sie, wie soll ich sagen, damit eben auch ein nicht professionelles Verhalten mehr möglich machen, weil ich nur noch in der Verfolgung von Individualinteressen bin und versuche, mein eigenes Leid zu reduzieren. Und das ist gar nicht so selten, ne? Es ist leider die Standardbeobachtung, die ich mache in der Beobachtung von Führungsteams, dass eben an vielen Stellen genau diese Selbstreflexion und Selbstregulation nicht vorhanden ist und es gleichzeitig aber nicht erkannt wird. Ja, also auch darüber die Selbstreflexion nicht da ist und wir eine Unmenge an blinden Flecken im Grunde genommen haben. Das heißt, Reife ist der Grad, das Ausmaß, in dem ich in der Ich-Entwicklung vorangeschritten bin und aus meiner Perspektive heraustreten kann, andere Perspektiven integrieren kann, Multiperspektivfähigkeit dadurch eben auch erlange und dann überhaupt erstmal die Interessen eines Gegenübers, eines Teams und dann auch noch viel weiter gedacht, KundInnen und anderen Stakeholdern überhaupt wahrnehmen und meine Entscheidung darauf ausrichten kann. Ja.
Das ist insofern. Entschuldigung. Ja. Unser Gast Andreas Ronken im Herbst letzten Jahres, der ist ja Fremdmanager in einem Familienunternehmen bei Ritter Sport, Sie sagen es, der hat das kombiniert mit der Fähigkeit oder der Kompetenz von emotionaler Intelligenz oder hat es so beschrieben, weil das ist genau das, was Sie jetzt auch gesagt haben, nicht nur sich selbst zu kennen und zu erspüren und zu überwachen, sondern auch die Gefühle und die Empfindungen und Entwicklungen der anderen zu spüren und das in die Entscheidung und in die Führung mit einzubeziehen. Aber wir sind schon mitten beim Thema. Aufsichtsgremien dürfen keine Komfortzonen sein, Besetzung und Arbeit mit Aufsichtsräten. Ich habe mal bei Wikipedia nachgelesen, Komfortzone ist ein Schlagwort und natürlich und beschreibt einen individuellen Bereich des privaten und gesellschaftlichen Lebens, der durch Bequemlichkeit und Risikofreiheit geprägt ist. Das Wort wird alltagssprachlich eher abwertend gebraucht. Der Ausdruck Verlassen der Komfortzone ist dagegen positiv koniert. Frau Buchheim, beschreiben Sie uns mal bitte eine typische Komfortzone eines deutschen Aufsichtsgremiums. Was läuft dort oft oder manchmal falsch?
Ja, es sind eigentlich drei Dimensionen, in denen Komfortzonenverhalten da relevant ist. Ja, zum einen ist es im Aufsichtsrat, zum anderen in der Besetzung von Aufsichtsräten. In die Richtung ging auch der Artikel, über den wir vorhin sprachen. Und die dritte Dimension ist die der Aufsichtsrätinnen letztendlich selbst. Ja, wenn ich mal mit der letzten anfange, und da sage ich nachher noch mal was dazu, dann sehe ich ganz, 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 ganz viele Menschen, die sich bei mir melden und eben auch die Position, die Rolle letztendlich vollkommen unterschätzen und solch eine Rolle anstreben, aber noch gar nicht verstanden haben, mit welcher Verantwortung sie einhergeht. Ja, das ist ein Statusverhalten an ganz vielen Stellen, ein karriereorientiertes Statusverhalten, das nicht funktionieren wird. Jeder, der ein Aufsichtsratsmandat hat und ernst nimmt, wird das wissen. In der Besetzung von Aufsichtsräten beziehungsweise auch von Führungspositionen, das ist die zweite Dimension, ist es so, dass wir eine Tendenz sehen, und jetzt rede ich eher von den kleineren Konstrukten beziehungsweise von den nicht regulierten Konstrukten, ja, wo natürlich sämtliche Prozesse schon darauf ausgerichtet sind, das zu optimieren. Da ist es so, dass wir eine Tendenz der Entscheidung oder der Entscheider in dem Kontext sehen, sich da eben nicht diejenigen reinzuholen, die ungemütlich werden, sondern die man qua Ähnlichkeit, qua Netzwerkempfehlung einschätzen kann und die deswegen eben auch nicht zu, ich zitiere jetzt, unendlich langen Diskussionen führen oder mir eventuell sogar gefährlich werden könnten. Ja. Und ja, das erzähle ich nachher. Und die dritte Dimension ist natürlich die Arbeit im Aufsichtsrat selber. Ja, und da gibt es so ganz viele Aspekte, in die man reingehen kann. Ja, also das heißt zum Beispiel, wie bereit bin ich, wirklich in den Diskurs zu gehen? Das heißt, an einer Stelle zu sagen, nein, ich bin anderer Meinung. Insbesondere, wenn ich über Beziehungen in diesen Aufsichtsrat gekommen bin und in dem Aufsichtsrat sehr viele Beziehungen habe. Denn da steht immer die Möglichkeit, ich connecte nochmal zu dem vorigen Punkt, die emotionale Gefahr, isoliert zu werden, von der nicht mehr zur Gruppe zu gehören, nicht mehr die Anerkennung der Gruppe zu. So, und in dem Moment, wo ich da sage, ich habe Angst davor, dass das, was ich sagen könnte, unangenehm aufgefasst wird, dass das die Beziehungsebene belastet und so weiter und so fort, und es dann nicht sage, dann bewege ich mich spätestens in der Komfortzone. Das geht hin bis zu, ich diskutiere nicht, weil mein Folgetermin schon drängt und ich die Zeit nicht gefährden möchte, ich bereite mich nicht vor und gebe oder vertraue damit denen, die vorbereiten, zu viel Vertrauen, nenne es Vertrauen und ich nenne es Abgabe von Verantwortung.
Ja, ich meine, das sind die Schlagwörter Unabhängigkeit. Umso unabhängiger ich bin, umso mehr bin ich aus der Komfortzone draußen. Umso mehr Zeit ich habe, umso mehr bin ich aus der Komfortzone draußen. Oder umgekehrt, wenn ich abhängig bin, wenn ich keine Zeit habe, dann fühle ich mich sehr wohl in der Komfortzone. Und was Sie als erstes angesprochen hatten, das kenne ich noch von ganz, ganz früher, weil vor 100 Jahren war ich auch mal für Recruiting und für Einstellung der neuen Kolleginnen und Kollegen zuständig. Ich habe das immer das Hans- und Hänschen-Prinzip genannt. Hans stellt immer nur Hänschen ein oder der Vorstand Hans umgibt sich nur mit Hänschen, damit er möglichst eine weiche Komfortzone hat. Und für mich ist auch ganz wichtig der erste Faktor, den Sie gesagt haben. Das war ja der Grund, warum ich vor vielen Jahren bereits das Buch geschrieben habe, wie Sie Aufsichtsrat oder Beirat werden, weil doch ein Großteil der Menschen sich völlig überschätzen und überhaupt keine Ahnung haben. Frau Dr. Kickinger hatte das mal in einem unserer Aufsichtsratstalks genannt, stoppt den Nimbus und die Glorifizierung der Aufsichtsräte, sondern sagt lieber, was ist die harte Arbeit. Aber lassen Sie uns weitermachen mit dem Thema. Sie werden ja nicht müde, immer wieder zu betonen, die Kernaufgabe einer Organisation, eines Unternehmens besteht in der Zukunftsfähigkeit in unserer komplexen heutigen Welt. Und das bedeutet natürlich, wie Sie es schon gesagt haben, strategische Weitsicht, Anpassungsgeschwindigkeit, Fokus auf Fortschritt etc. etc. Und dadurch wandeln sich die Aufgaben und die Handlungsspielräume nicht nur für die Aufsichtsräte und sondern für alle Führungskräfte. So, jetzt brauchen wir aber ein paar konkrete Anregungen von Ihnen, wie wir aus der von Ihnen beschriebenen Komfortzone denn bitte alle möglichst rauskommen. Insbesondere, wie kommt der Aufsichtsrat raus aus einer schon seit längerer Zeit bestehenden Komfortzone? Und ja, wie sehen die konkreten Schritte dafür aus?
Also zunächst mal braucht es die Erkenntnis, dass etwas anders ist. Ja, und die Erkenntnis, dass Anpassung notwendig ist und zum Erfolg führen wird. Denn sich in der Komfortzone also aufzuhalten und da zu verharren, ist ein natürliches Verhalten. Ja, das heißt, ich brauche ein positives Argument dafür, warum ich mich überhaupt verändern sollte. Und das ist eben diese Verbindung, die ich immer versuche zu machen, zu sagen, es geht eben auch in der Aufsichtsratstätigkeit nicht mehr per se um diese einfache Lösung des Prinzipal-Agenten-Problems, ja, dass wir eben Kontrolle und Aufsicht brauchen, sondern in heutiger Zeit vertrete ich eben auch wirklich dann Eigentümerinteressen, wenn ich die Zukunftsfähigkeit einer Organisation sicherstelle. Und das funktioniert eben über das Herstellen dieser Anpassungsgeschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit. Und nur wenn ich die hinbekomme und wenn ich verstanden habe, wie ich dass ich diese Anpassungsgeschwindigkeit darüber hinbekomme, dass ich permanent herausgefordert werde und erkenne, dass ich das brauche, um zukünftig erfolgreich zu sein, erst dann werde ich überhaupt etwas verändern. Plus, meines Erachtens muss da jeder auch mit einer eigenen Anspruchshaltung reingehen und sagen, welche Rolle möchte ich denn überhaupt auch wahrnehmen? Wie möchte ich denn wirken, wenn ich Aufsichtsrat bin? Und was soll meine Aufgabe sein? Und wenn ich im Interesse der Organisation und der Gesellschaft arbeite, dann geht es eben genau darum, diese eigene Ambition, diesen Anspruch dann auch abzugleichen mit denen, mit denen ich arbeite und für die ich arbeite, ist nochmal ganz wichtig, denn da braucht es ein Alignment, dass wir, wenn wir die Rolle ändern, eben auch alle mit dieser Rollenveränderung einverstanden sind und alle sagen, ja, das ist meine Erwartung, denn ansonsten werden wir da an ganz vielen Stellen gegeneinander arbeiten. Dann brauchen wir die Veränderung, die tatsächliche Veränderung. Wenn ich erkannt habe, dann brauchen wir die Veränderung. Das heißt, ganz bewusst zu sagen, ich stelle mir den Aufsichtsrat auch anders zusammen und gehe ganz bewusst in eine andere Komposition. Und damit auch in eine andere Bewertung von Kompetenzen, die notwendig sind. Ja. Also das heißt, neben den Financial Expert Topics, die eben gefordert sind, letztendlich wirklich auch zu sagen, so, was ist überhaupt geschäftskritisch für uns? Was muss dauerhaft abgebildet sein? Wo müssen wir Risiken bewerten können, etc. pp. Und dafür muss ich in andere Kanäle reingehen und kann eben nicht auf diejenigen reagieren, die, wenn ich sage, es geht los, die Hand sofort heben, sondern dann ganz gezielt zu sagen, wen brauche ich, wo suche ich diejenigen und diejenigen in anderen Kanälen suchen. Und die dritte Komponente ist dann die tatsächliche Veränderung. Es ist nämlich nicht damit getan, letztendlich einfach dann ein Querdenker oder einen Challenger reinzuholen, sondern da braucht's wirklich dann Leadership, vor allem meines Erachtens durch den Aufsichtsratsvorsitzende, oder dem da eine ganz große Rolle, nämlich ein Leading of the Leaders zukommt und in dem Sinne wirklich zum einen eine Teaming-Aufgabe zukommt, weil wir auch schneller Aufsichtsräte anpassen müssen in Zukunft. Ja, das heißt, wir müssen immer wieder neu, schnell Teams formen können, die sich vertrauen und die darauf vertrauen, dass sie offen diskutieren können. Das muss man sehr schnell herstellen können. Und man muss dann eben auch exzellente Kommunikationsfähigkeiten und auch, wie soll ich sagen, Sie sagen immer, the new way of work letztendlich auch integrieren. Das heißt, kreative Elemente integrieren, Diskurskultur etablieren, diese Diskurskultur auch pflegen und dennoch integrieren, ja, und das sind so die Komponenten, die ich sehe.
Ja, wenn ich das zusammenfasse, genau richtig, Selbstreflexion, ohne das geht es nicht. Das führt zu einem neuen Mix im Gremium. Das führt dann hoffentlich zur offenen Diskussionskultur, kritisches Denken. Und dann ist, glaube ich, etwas, was Sie zu Recht sagen, wird dann sehr oft vergessen, die tatsächliche Umsetzung und der tatsächliche Veränderungsprozess, damit wir anders entscheiden und anders überwachen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das kommt ja auch noch mit hinzu in der Zukunft. Was mich aber immer nur bei diesen ganzen, jetzt sage ich mal, Diskussionen immer sehr stört, dass wir so wenig darüber nachdenken, wer ist eigentlich für das Verlassen der Komfortzone verantwortlich? Weil es gibt ja diesen alten Spruch, mit Fröschen kann und sollte man ja nicht über das Teichtrockenlegen sprechen beziehungsweise entscheiden. Und Sie haben zu Recht gesagt, der Aufsichtsratsvorsitzende oder die Aufsichtsratsvorsitzende sind zentral dafür verantwortlich für diesen Prozess, wenn die das aber nicht wollen oder können. Also demzufolge die Frage an Sie, was glauben Sie, wer ist für das Verlassen der Komfortzone verantwortlich?
Alle.
Okay, wenn alle verantwortlich sind, dann ist es keiner, sagt der Volksmund.
Na, also das kann ich aus einer Organisationsperspektive bestätigen. Das, was ich mit der Antwort aber produzieren möchte, ist eben auch nochmal auf diesen Eigenanspruch zurückzukommen, den jeder und jede verfolgen sollte, wenn er in so ein Amt letztendlich auch geht. Ja. Das heißt, wenn es nicht vom Aufsichtsratsvorsitzenden oder von irgendeiner Institution kommt, finde ich, so halte ich es zumindest auch als Aufsichtsratsmitglied, ist es mindestens meine eigene Verantwortung, mich immer wieder zu reflektieren und zu sagen, verhalte ich mich gerade in der Komfortzone, braucht die Organisation gerade etwas anderes, ja, und vertrete ich gerade wirklich das Interesse dieser Organisation? Und diese Reflexion, die muss bei jedem Einzelnen liegen, ja, Punkt. Dann ist es meines Erachtens, dann ist im nächsten Schritt der Aufsichtsratsvorsitzende dran, der genau mit der Ambition in diese Rolle meines Erachtens gehen sollte, ja, was letztendlich dann auch für mich ein in meiner Sprache Recruiting-Kriterium ist, ja, diese Ambition letztendlich eben auch zu untersuchen und nicht ausschließlich auf eine Fachlichkeit zu achten, sondern auf ganz stark auf die Haltung zu interviewen. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich eben auch sage, wir können nicht einfach nach Gut-Feeling und nach, oh, mit dem hat sich's aber gut diskutiert oder mit der hat es gut diskutiert gehen, sondern wir müssen da richtig tief reingehen und wissen, was wir brauchen. Ich finde jetzt nicht ganz konform, ja, aber ich finde, dass wir C-Level brauchen, dass wir Führungsgräben brauchen, die regelrecht danach fordern, die das einfordern und sagen, ich hätte gerne einen Aufsichtsrat, der mich challenged. Ja. Und wenn ich in der Führungsebene nicht diese Haltung habe, dieses, wie wir mal sagen, Growth Mindset, ja, zu sagen, ich brauche jemanden, der mich aus meiner Komfortzone herausholt, dann haben wir da schon ein Problem, sage ich jetzt mal. Ja. Und insofern würde ich denen fast ein wenig die Verantwortung für den Impuls zumindest geben, auch wenn er formell da natürlich nicht die Veränderungsgewalt liegt.
Ja. Ja. Nein, ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir versuchen sollten, möglichst keine Narzissten zu Vorstandsvorsitzenden zu machen, sondern diese Personen, wie Sie sie beschrieben haben, die gerne sich auch persönlich challengen lassen und die gerne den Diskurs suchen zum Finden einer gemeinsamen, besseren Entscheidung. Noch eine kurze Frage.
Da würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz reingehen. Sie hatten ja vorhin auch gefragt, wie ist es denn mit jüngeren Mitgliedern? Ja, ist da diese Reife schon überhaupt gegeben? Und da muss ich sagen, Reife hat nichts mit Alter zu tun. Absolut. Reife hat etwas mit dem Status quo der Ich-Entwicklung, das heißt der Reflexionsfähigkeit auf das Ich und mit der Erfahrung im Umgang mit Verantwortung vor allem zu tun. Und da ist meine Beobachtung, dass heutzutage, je jünger die Führungskräfte werden, der Reflexionsgrad durchaus schon häufiger ist. Warum? Weil die nächste Generation immer schon auf der Persönlichkeitsentwicklung der Vorgeneration aufsetzen kann, schon ganz andere Methodiken mitbekommt. Und das, was ich auch beobachte, ist, dass, Sie sagen es, an viel zu vielen Stellen der Wirtschaftswelt haben wir auch noch narzisstische Elemente. Und das kommt unter anderem auch dadurch zustande, dass genau dieser Reifungsprozess nicht da ist und wir durchaus auch viele ältere Führungskräfte sehen, die gar nicht so reif sind, wie sie vom Alter her sein könnten, weil in der Vergangenheit konditioniert wurde darauf, sich nicht mit Emotionen zu beschäftigen. Emotionen und Geschäft gehören nicht zusammen. Und genau dieses Wegdrücken, genau dieses Nicht-Reflektieren führt dazu, dass eine gewisse Impulsivität erarbeitet wird und gleichzeitig aber nicht die Selbsterkenntnis da ist, dass man impulsiv ist, dass man emotional getriggert ist, weil Analytik und Smartness häufig gleichgesetzt wird mit Rationalität, ist aber nicht das Gleiche. Und dann eben nicht eine Annahme der eigenen Emotionalität stattfindet. Und das ist eine Problematik, dann eben auch im Besetzungsprozess, weil wir bestimmten Verhaltenseigenschaften Erfolg zuschreiben, die heutzutage gar nicht mehr Erfolg produzieren.
Ja. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, denken Sie daran, wenn Sie eine konkrete Frage an Frau Buchheim haben, schreiben Sie sie in den Chat. Wenn ich sie mit dem linken Auge sehe und es passt, nehme ich sie gerne hoch. Sie haben ja bereits 2018 nicht über Narzissten gesprochen, sondern in Ihrem Harvard Business Manager Kommentar, die Zeit der großen Egos ist vorbei. Ich hatte in meinem letzten Artikel über den Chairman of the Future oder den Aufsichtsratsvorsitzenden der Zukunft eine ganze Menge zukünftige Aspekte aufgezeigt. Helfen Sie mir mal, was ist denn aus Ihrer Sicht über das, was wir bisher gesagt haben, die ein, zwei wichtige Charaktermerkmale für den Aufsichtsratsvorsitzenden, den wir ja als eine der zentral wichtigen Personen in diesem Veränderungsprozess identifiziert haben.
Ja, also ich sage immer so, der oder die Aufsichtsratsvorsitzende ist die eierlegende Wollmilchsau. Es ist wirklich die Spitze von Führung aus meiner Sicht, Leaders of the Leader. Ja? Und damit haben wir höchste Anforderungen in allen Dimensionen und teilweise auch die Notwendigkeit, bestimmte Widersprüchlichkeiten, die sich auf anderen Ebenen ausschließen, zu integrieren. Was soll das heißen? Wir brauchen gleichzeitig Analytik und Empathie. Wir brauchen gleichzeitig Integration mehrerer Perspektiven und Fokus, Richtungsvorgabe. Also genau diese Fähigkeit, das Und herstellen zu können in meiner Handlung. Und dabei, zweiter Punkt, ganz wichtig, Reife. Ja, das ist natürlich das, worauf ich ganz stark schaue. Das heißt, zum einen, wie authentisch, wie selbstreflektiert, wie nah bei sich ist jemand und wie gut ist er oder sie dadurch in der Lage, letztendlich Verantwortung auch zu übernehmen und diese Rolle anzunehmen. Ja? Ja. Das sind so die Aspekte. Das, was dann zusätzlich an Kompetenzen hinzukommt, ist eine exzellente Kommunikations- und Stakeholder-Management-Kompetenz. Und auf der Haltungsebene ist es für mich vor allem Integrität.
Ja. Ja, über Kommunikation haben wir ja, das zieht sich durch all unsere Gespräche durch, bei allen Führungskräften und erst recht natürlich bei den Aufsichtsgremien. Ohne Kommunikation geht's nicht. Und wir hatten ja die Frau Dr. Binder-Tietz vor einigen Wochen da, die Aufsichtsratsvorsitzenden Kommunikation in Deutschland analysiert hat in ihrer Doktorarbeit und natürlich zum gleichen Ergebnis gekommen ist. Ich würde aber gerne noch mal nachfragen an vorhin, wo wir gesagt haben, wer ist für das Teichtrockenlegen zuständig? Und weil ich komme wieder hin, wir wissen, wie der ideale Aufsichtsratsvorsitzende aussieht, aber wenn der heute nicht ideal ist, muss ich ihn ja austauschen. Wer hat die Kraft und die Macht, dieses zu tun? Jetzt würde man ja im ersten Schritt sagen, im Principal-Agent-Prinzip, so wie Sie das vorhin erwähnt hatten, muss das der Prinzipal sein, sprich der Eigentümer und Gesellschafter. Bei einem Familienunternehmen relativ leicht zu identifizieren, bei einem kapitalmarktorientierten, börsennotierten Unternehmen wahnsinnig schwierig. Also deswegen die konkrete Frage, Wie wichtig sehen Sie in der Zukunft den Einfluss der Proxys Advisor, also der Stimmrechtsinhaber, die ja heutzutage schon bei den kapitalmarktorientierten Unternehmen sehr stark die Corporate Governance prägen?
Wie soll ich sagen? Ich sehe einen zunehmenden Einfluss. Ich glaube nicht, dass er optimal ist. Weil wir eine gewisse Einseitigkeit in der Argumentation an der Stelle beobachten und damit auch eine Einseitigkeit in der Bewertung der Kandidatinnen. Ja. Und da wird eher nach sehr klassischen Erfolgszuschreibungen rekrutiert. Und das ist aber genau das, was dann eben diese Langfristigkeit nicht berücksichtigt. Ja. Ja. Also das ist meine Perspektive.
Also das Gefühl habe ich auch, dass sich die Proxy Advisor immer mehr so verhalten wie Private Equity Institutionen, genau. Und zwar immer das Unternehmensinteresse und Nachhaltigkeit etc. vorgeben, aber letztlich doch nur am Tageskurs oder an der kurzfristigen Entwicklung großes Interesse haben.
Genau, also die Kapitalmarktorientierung ist da ein Problem.
Ja. Ja. Lassen Sie uns mal versuchen, das noch ein bisschen, auch wenn die Zeit knapp wird, weil ich weiß, wir beide könnten da stundenlang drüber reden, mal über die unterschiedlichen Entstehungs- und Entwicklungsphasen reden. Sie sind ja nun groß geworden bei Start-ups, haben sich selber vorhin beschrieben, wie Sie sich dann hochgearbeitet haben in kapitalmarktorientierte Unternehmen mit Ihren Kunden. Es scheint ja oder es gibt ja einen Unterschied beim Thema Führung in diesen diversen Unternehmensphasen. Können Sie mal grob versuchen, in zwei, drei Phasen diese Unterschiede darzustellen? Und was mich als besonders interessiert, kann man das immer mit den gleichen Führungskräften machen oder muss ich jedes Mal die Top-Führungskräfte austauschen, wenn ich in eine neue Phase komme?
Auch sehr gute Fragen. Also ganz grob, welche Unterschiede gibt es? Kann man sich sehr gut an dem Haltungsmodell, das der Martin Permantier entwickelt hat, anschauen auf Basis der Ich-Entwicklung. Das heißt, Organisationen durchlaufen bestimmte Phasen und in diesen Phasen gelten bestimmte Prinzipien, die notwendig sind für Erfolg. Je jünger eine Organisation ist, je beweglicher, je dynamischer, je flexibler ist sie. Das heißt, relativ wenig Struktur. Und ich habe eine unglaubliche Notwendigkeit, mich immer wieder anzupassen, weil ich erstmal empfindendes Proof of Concept bin und überhaupt erstmal in der Definition von Prozessen. Ja. In der Situation habe ich keine Reputation, keine Marke und damit kein Vertrauen im Markt. Und dieses Vertrauen kann ich nur darüber ersetzen, dass ich beziehungsorientiert führe. Das heißt, ich nutze meine Beziehungen, um sowohl Gelder, Kunden als auch Mitarbeitende von der Organisation zu überzeugen. Das ist insofern ein absolutes Erfolgskriterium, hat dann zur Folge, dass dieser beziehungsorientierte Führungsstil sich in den Köpfen derer, die ihn anwenden, als Erfolgsgarant, etabliert. Und hat aber auch zur Folge, dass ich, und das ist in den Anfangsphasen auch gut, in den frühen Phasen die Organisation um Menschen drumherum baue. Das funktioniert ab einem bestimmten Punkt nicht mehr. Spätestens dann, wenn ich skaliere und im Grunde genommen eben wirklich mein Proof of Concept gefunden habe und gesagt, jetzt muss ich reproduzieren, jetzt muss ich in die Menge kommen, dann kommt die Phase, in der Struktur über Individuum steht. Und das ist ein ganz harter Kulturwandel, der dann stattfindet, wo viele der ersten Mitarbeiter dann sagen, was ist denn jetzt los? Früher war alles besser und so weiter und so fort. Wo zum ersten Mal eben genau diese Wir-Perspektive einzieht und gesagt wird, das Wir steht vor dem Ich. Ich muss jetzt erstmal Entscheidungen treffen, die für die Organisation relevant sind. Damit wird dann eben auch eine hohe Sachorientierung in Entscheidungen rein, eine hohe Strukturorientierung. Wenn man da hängen bleibt, da bleiben in der vorher beschriebenen Phase bleiben übrigens die meisten Familien. Unternehmen hängen. In dieser Phase, die ich gerade beschrieben habe, bleiben die meisten Konzerne hängen. Ja. Wenn man dann aber das integriert hat, dann muss eigentlich der Punkt kommen, in dem man sagt, okay, es geht aber nicht um den Prozess selbst, es geht um das Ergebnis. Und dann zieht ein ergebnisorientierter Führungsstil ein, in dem ich auf Basis der Struktur letztendlich zum ersten Mal überhaupt Freiraum geben kann, Eigenverantwortung geben kann. Das heißt, habe ich mich nicht gelöst von der Beziehungsorientierung, habe ich nicht die Struktur etabliert, werde ich nicht Eigenverantwortung etablieren können. Und das ist so die Phase, in der viele Startups sind, allerdings ohne, dass sie die Vorstufen integriert haben. Ja. Und die eigentliche Zielstufe, dem Umfeld angepasst wäre, wäre die nächste Stufe. Und das ist die Stufe, in der ich nicht in einer reinen Ergebnis- und Wachstumsorientierung bin, sondern in der ich halt wirklich in eine Stakeholder-Perspektive komme. Das ist diese 1 und 1 ist 3 Logik, zu sagen, wo wollen wir hin? Was wollen wir erreichen? Ja. Was bringst du mit? Was bringe ich mit? Und wie kommen wir dahin? Und da kommen wir nur über Diskurslogiken letztendlich hin. Jetzt zu Ihrer Frage, funktioniert das, dass man eine Führungskraft hat? Ja, wenn diese Führungskraft unglaublich reflektiert ist und immer wieder selbst merkt, wo sie gerade zur Limitation des eigenen Wachstums wird und bereit ist, permanent an sich zu arbeiten. Das ist möglich, ich habe das schon gesehen, ja, ist aber abhängig davon, wie schnell die Organisation wächst und sich verändert. Denn menschliches Wachstum ist auch nur in einem bestimmten Tempo möglich. Und manchmal muss man da eben auch ganz bewusst zwischendrin austauschen. Nicht, weil die Person nicht einen guten Job gemacht hat, sondern weil in der Phase etwas anderes gebraucht wird. Und das, da sehe ich noch zu wenig Bereitschaft in Organisationen, darüber nachzudenken. Das wird als Misslingen und als misslungene Besetzung dann sehr schnell betrachtet.
Aber wir sind wieder bei dem Zauberwort Selbstreflexion und jetzt ergänzt um das Thema permanentes, lebenslanges Lernen. Und was dann natürlich auch bedeutet, dass das wichtige Eigenschaften sind, auf die man beim Rekrutierungsprozess Wert legen sollte und weniger auf die bisher bekannten vordergründigen Themen, wie wir sie alle kennen. Lassen Sie uns mal ein spezifisches Thema rausnehmen in dieser Fragestellung, weil das ja dauernd immer das Thema ist, wenn wir über Aufsichtsräte der Zukunft reden. Das ist das Thema Digitalisierung. Sie sind ja nun eine der ersten erfolgreichen Digitalunternehmerinnen in Deutschland. Wir beide sind Mitglied bei den deutschen digitalen Beiräten. Und was ist denn Ihre Meinung? Wie bekommen wir mehr Digitalexpertise in unsere bestehenden Aufsichtsgremien? Reicht es, wenn wir den Digitalexperten einstellen und dann ist gut?
Naja, das ist ja fast schon eine Suggestivfrage, ja, würde ich sagen. Nein, es reicht nicht, aber tatsächlich ist es so, dass wir überhaupt erstmal damit anfangen müssen, andere Expertise in die Gremien reinzuholen. Ja. Und ich kenne sehr viele sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen mit hoher Digitalexpertise, die nicht in Aufsichtsräte kommen, weil die Positionen überhaupt nicht bis an sie rankommen, wo ich aber sage, jedes Gremium, das diese Personen inkludieren würde, hätte einen totalen Vorteil. Wir haben aber ein Matchmaking-Problem auf dem Markt, weil wir eben die Situation haben, dass ganz wenige Positionen vielen Kandidaten gegenüberstehen und viele zu wenige Organisationen sich dann überhaupt auf die echte Suche machen und dann diese digitale Expertise gar nicht reingeholt wird. Ja. Eine einzelne und übrigens auch unternehmerische Perspektive. Ja, also viel zu häufig sehe ich, dass das große Kriterium ist, hat schon mal den Vorsitz in einer Organisation mit vergleichbarer Größe gehabt. Ja, das wo ich halt sage,
sogenannte Gremienerfahrung.
Ja. Genau. Ne? Warum? Ja, wenn wir an ganz vielen anderen Stellen in der Organisation diesen Punkt haben und wir zum Beispiel eine Unternehmerin, einen Unternehmer haben, der selbst auch schon eine eigene Organisation geführt hat, gehe ich davon aus, dass diese Person das auch übertragen kann. Ja, also auch da ein bisschen mehr Mut in der Besetzung letztendlich zu haben, würde uns da allen gut tun. Dann reicht das aber eben tatsächlich nicht. Das heißt, ich erlebe auch viele, die als Digitalunternehmer schon in Aufsichtsräten und Beiräten sind und die halt sagen, ich merke, dass ich dann die Einzige bin. Ich merke, dass die anderen mich nicht verstehen. Dann habe ich versucht, mein Wissen den anderen Aufsichtsräten zur Verfügung zu stellen. Und es wurde nicht mal angenommen, weil sich gar niemand dafür interessiert. Das heißt, wir brauchen dann eben wirklich auch kollektive Formate, wie wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, wie wir an diese Themen rangehen. Wir brauchen da eben auch eine Vermischung der digitalen Expertise in den Ausschüssen, meines Erachtens. Eventuell brauchen wir sogar die Notwendigkeit, einen Digitalisierungs- oder einen Tech-Ausschuss zu formieren in Zukunft. Ja. Und wir haben jetzt gerade ein Mandat besetzt, wo eine Organisation, die eben genau in diesem sich selbst Challenge-Modus ist, sagt, wir machen das jetzt für uns.
Ja. Kommen wir zurück zu dem Schwerpunkt Führung. Inwieweit muss sich denn die Führungskompetenz der bestehenden Führungskräfte bei dem Thema Digitalisierung verändern? Also wenn ich mein persönliches Beispiel nehme, vor 100 Jahren, als ich im Hamsterrad war, war ich in einem großen internationalen Personaldienstleistungsunternehmen. Da hat man mit all seinen Teammitgliedern, mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer physisch eng stets zusammengearbeitet. Das ist ja heute schon lange nicht mehr. Und nach Corona haben wir ja alle gelernt, dass das auch teilweise gar nicht mehr erforderlich ist. Also die Frage, wie weit muss sich Führung verändern, die Führungskompetenzen anpassen an das Thema Digitalisierung?
Die muss ich zweifelsohne anpassen. Die müssen wir aber nicht nur an Aufsichtsräten anpassen, die müssen wir überall anpassen. Ja? Und dass wir uns damit auseinandersetzen und sagen, wie funktioniert eigentlich Führung in einer Welt, in der ich soziale Klebstoffe letztendlich nicht mehr habe. Ja, wie produziere ich diesen Kleber, also diesen Kleber? Da kommt eben genau die Logik von purpose-orientierter Führung, von wertebasierter Führung und einem Recruiting, das auf Basis von diesen Werten eben auch stattfindet und nicht auf Basis von reiner Fachlichkeit. Und eine Führungspersönlichkeit, die in der Lage ist, da eben auch ein Alignment über diese Werte zu schaffen. In dem Kontext, auch wenn es also ein bisschen älter ist, kann ich sehr das Buch 5 Dysfunctions of a Team empfehlen, 5 Dysfunktionen eines Teams. Wenn eine Führungskraft diese Dimensionen herstellen kann, diese 5 Dimensionen, um die es da geht, und das auf Basis hybrider Logiken, dann haben wir schon sehr viel erreicht. Also das empfehle ich sehr.
Ja, Sie haben gerade das Stichwort werteorientierte Führung genannt. Ich sehe aus dem Augenwinkel, da kommt von unseren Zuschauern, Zuhörern sehr oft das Wort Glaubwürdigkeit, Anstand, Vorbild etc. Wie wichtig ist denn für Sie das Thema Glaubwürdigkeit? Ich habe ja mal ein Buch geschrieben über Tugenden einer ehrbaren Führungskraft beziehungsweise eines Aufsichtsrats. Wie sehen Sie diesen Aspekt der Glaubwürdigkeit, Anstand?
Unglaublich wichtig. Unglaublich wichtig. Warum? Es geht um Vertrauen. Vertrauen ist die Währung der Zukunft, aus meiner Sicht.
Ja.
Ist Vertrauen nicht da? Und Vertrauen hat in dem Sinne, egal ob das auf Kundinnenseite ist, ob das auf Mitarbeitendenseite ist, ob das in irgendeiner Dimension ist immer der Aspekt, kann ich dieser Person vertrauen, wird mir das nutzen oder wird es mir Schaden bringen letztendlich, ja? Ja. Und ich brauche da eine gewisse Vorhersagbarkeit, ich brauche eine Planbarkeit, ich brauche eine Einschätzbarkeit. Und Anstand ist etwas, was eine gemeinsame Norm, eine gemeinsame Logik ist, auf die man zurückfällt. Wenn ich sehe, dass sich jemand integer verhält, deswegen habe ich vorhin gesagt Integrität. Wenn ich sehe, dass sich jemand integer verhält, konform seiner Werte verhält, eben nicht in der Komfortzone sich bewegt, sondern an den richtigen Stellen auch mit guter Kommunikation, ja, den Mund aufmacht, dann kann ich sehen, dass ich dieser Person vertrauen kann. Ja.
Ja.
Und das ist gerade in der digitalen Welt unglaublich notwendig. Warum? Weil ich über die Digitalisierungsmechanismen eine unglaublich hohe Transparenz schaffe. Das ist die Veränderung zu früher. Und in dem Moment, wo ich sehe, dass jemand sich nicht konform dieser Werte verhält, stimmen Menschen heutzutage sofort mit den Füßen ab. Sie verlassen sofort die Konstrukte. Egal ob Kundin, Mitarbeitende und so weiter und so fort. Und damit, genau damit gefährde ich auch Zukunftsfähigkeit und zukünftigen Erfolg. Deswegen ist es alternativlos, sich integer und anständig zu verhalten.
Ein schönes Wort, alternativlos. Ich sage ja immer, also Reputation, Integrität, Glaubwürdigkeit ist die Basis von Vertrauen. Das haben Sie sehr schön ausgeführt. Und ich sage ja immer als Definition Führung, da komme ich nicht vom Prozess, sondern vom Inhaber. Nicht ich entscheide, dass ich ein Führer bin, sondern mein Team entscheidet, ob sie sich von mir als Führer anführen lässt. Und das macht das Team nur, wie Sie gerade schön ausgeführt haben, wenn eine Vertrauensbasis besteht. Wir haben, glaube ich, noch 5 Minuten. Die Zeit verfliegt mit Ihnen, Frau Buchheim. Das ist wahnsinnig. Ich würde gern trotzdem noch zwei oder einen Aspekt noch mal rausstreichen, wo Sie gerade etwas gesagt haben, was mich an den Entspruch von Paul Klee erinnert. Ich sage ja immer, Führung ist Kunst. Warum? Führung macht sichtbar, was sonst nicht sichtbar wird. Und das ist das Thema Reputation, Integrität. Kann man das lernen? Oder ist man von Anfang an glaubwürdig, integer, vertrauensausstrahlend? Ganz kurz nur, weil wir haben wirklich nur noch wenige Minuten.
Ich glaube nicht, dass man es lernen kann. Man kann sich dafür entscheiden, weil man durch eigene Persönlichkeitsentwicklung zu der Erkenntnis kommt, wie es das eigene Leben verändert.
Ja.
Das kann aber jeder.
Ja, und das ist auch, gilt ja auch in allgemeinen Lebensfragen, und das kann ich nur unterstreichen. Frau Buchheim, 4 Minuten vor Ende kriegen Sie jetzt die klassischen 2 Fragen von mir zum Schluss. Die erste ist relativ einfach. Was war Ihrer Meinung nach der Aufreger, positiv oder negativ, in den letzten Wochen in der deutschen Corporate Governance Landschaft oder in der Führungslandschaft? Cool. Außer Ihrem positiven Artikel im Handelsblatt natürlich.
Also das, was mich sehr bewegt, aus meiner Rolle heraus, was ich sehr stark beobachte, ist die Bahn. Ist für mich immer wieder ein Aufreger, muss ich sagen. Das, was mich noch mehr bewegt hat, ich weiß gar nicht, ob es in der deutschen Governance-Szene angekommen ist, so wie Sie es sagen. Was mich sehr bewegt hat, ist der Fall Döpfner gewesen, möchte ich mal sagen. Mit den Veröffentlichungen, die da rausgekommen sind, die für mich absolut untragbar, wenn das alles so stimmt, ja, untragbar für eine Führungskraft in dieser Position mit dieser Macht sind. Und das, was ich am allerschlimmsten dabei fand, war die fehlende Transparenz und die fehlende Reaktion der Organisationen und der Governance darauf. Keine Kommunikation, keine Transparenz, keine Reaktion, nichts ist passiert, trotz einem unglaublichen Aufreger, wo ich halt sage, da wird sämtliches Vertrauen aus meiner Sicht verspielt.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Frau Buchheim, dann sind wir beim Schlussstatement, beim Schlusssatz, kurz, knackig, wo wir uns am Wochenende noch an dieses fantastische Gespräch heute alle erinnern. Was geben Sie unseren Zuschauern und Zuhörern mit als Schlussstatement unseres Gespräches?
Eine Frage, und zwar, wo bleibe ich in der Komfortzone und warum?
Das ist eine gute Frage. Wo bleibe ich in der Komfortzone und warum? Frau Buchheim, vielen herzlichen Dank. Es war ein ganz tolles Gespräch mit Ihnen. Dankeschön.
Kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank auch an unsere Zuschauer und Zuhörer. Ganz toll. Ergänzendes Lesefutter haben wir jetzt mehrmals erwähnt. Selbstverständlich als erstes schauen Sie bitte auf die Homepage von Frau Buchheim bei iPotentials. Schauen Sie in die diversen Publikationen im Handelsblatt etc. von Frau Buchheim. Schauen Sie auf die Directors Academy oder auf meine Homepage. Dieses Thema Komfortzone, Führung lohnt es sich auch im Nachhinein noch etwas zu vertiefen. Recht herzlichen Dank an alle. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich nach unserer kleinen Sommerpause mit Unterbrechung am 21. August, wo wir das ausgefallene Gespräch mit Peer Steinbrück am Montag, dem 21. August, nachholen, geht es dann weiter im September, und zwar am 21. September, wie immer um 17 Uhr, mit dem Berufsaufsichtsrat Herrn Ulrich Harnacke zum Thema Audit Committee Update, praktische Erfahrungen eines Berufsaufsichtsrats. Recht herzlichen Dank an alle. Schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Schönen Abend.